bleib cool.
Zu Gast ist heute Curse. Curse hat einen eigenen Meditationspodcast und heute beleuchten wir die Themen, wie ihr euch mehr entspannen könnt, mehr Klarheit bekommt, mehr Präsenz und Leichtigkeit. Wir werden heute in dem Podcast ein paar Meditationsübungen machen, die ihr ganz simpel zu Hause nachmachen könnt, um in dieser stressigen Corona-Zeit wieder etwas mehr durchatmen zu können. Papa la pap. Papa la pap. Moin Curse, schön, dass du die Zeit gefunden hast, gerade in dieser Corona-Zeit. Wie ist es gerade bei dir? Wie fühlt es sich für dich an?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Eigentlich geht es mir im Verhältnis gut. Ich bin gesund. Meine Familie ist gesund. Wir haben ein Dach über dem Kopf und es ist auch nicht so, dass direkt unsere Existenz bedroht ist oder wir uns, also wir haben natürlich auch wirtschaftlich uns erstmal ganz schön umgeguckt, weil ich zum Beispiel ja in diesem Jahr keine Auftritte spielen kann, keine wie auch immer irgendwelche Sachen machen kann, die damit zu tun haben, dass ich rausgehe und in der Öffentlichkeit bin oder sowas. Und wir wissen auch nicht, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Und selbst wenn sich irgendwelche Auflagen lockern, weiß man ja auch nicht, wie sehr man dann selber vielleicht in die Verantwortung gehen möchte und sagen möchte, okay, gut, selbst wenn ich dürfte, ich mache vielleicht doch kein Konzert, wo 1000 Leute kommen, sondern ich lasse es lieber jetzt erstmal sein und warte jetzt erstmal bis zum Herbst oder so. Das heißt, es ist natürlich auch für mich irgendwie ein bisschen unstet alles, aber trotzdem bin ich in der Situation, in der ich, dadurch, dass ich kreativ arbeiten kann, dass ich von zu Hause auch arbeiten kann, dass ich einfach Songs machen kann, dass ich schreiben kann, dass ich meine Podcasts machen kann, bin ich echt auch in der privilegierten Situation irgendwie, dass ich halt einfach quasi, dass mir zwar ein paar Sachen wegbrechen, aber ich auf der anderen Seite auch was anderes machen kann. Das heißt, irgendwie mir geht's gesundheitlich gut, mir geht's auch irgendwie, was meine Arbeit und so weiter angeht, ganz gut. Und im dritten Aspekt ist es so, dass mir auch eigentlich mental ganz gut geht, weil irgendwie so Retreat und Isolation und auch mal irgendwie ein paar Wochen die Schnauze halten und wenig Kontakt zu Leuten und so, das habe ich in den letzten 10 Jahren schon echt regelmäßig gemacht, so durch meine Meditationspraxis und die ganzen Sachen. Das heißt, das ist für mich jetzt auch gar nicht so schlimm. Das heißt, ich glaube, ich bin echt in einer Situation, in der ich wirklich sehr dankbar sein kann und sehr froh sein kann, dass ich gerade irgendwie gut klarkomme mit der Situation. Im Verhältnis natürlich. Ne? Wie geht's denn dir? Wie ist es denn für dich? Mit 3 Kindern zu Hause. Ich hab einen Sohn und der ist Teenager. Das heißt, der checkt die Sache schon so. Mit dem muss man dann natürlich über ganz bestimmte Sachen diskutieren, die der halt zwar checkt, aber wo er keinen Bock drauf hat. Aber der kann sich natürlich auch irgendwie in Anführungsstrichen alleine beschäftigen, beziehungsweise der ist ja heilfroh, wenn er mit uns Eltern nichts zu tun haben muss. Aber bei dir mit 3 Kindern und auch mit kleineren Kindern, so da muss doch, glaube ich, irgendwie die Hölle brennen bei dir zu Hause so.
Ja, ich finde diese ganze Corona-Pandemie für das Zusammenwachsen innerhalb der Familie eigentlich ganz gut. Nur die Dauer ist vielleicht gerade ein bisschen schrecklich. Das Gute ist, dass man in dem Fall jetzt diese 3 Kinder hat aus folgendem Grund, dass der Älteste und der Jüngste immer mehr zusammenwachsen und den Zusammenhalt immer mehr pflegen. Das finde ich super. Und der Jüngste, der kann jetzt langsam auch krabbeln, wird auch eigenständiger, aber dass die 3 so eine eigene kleine Dynamik und Crew auch entwickeln, das finde ich sehr bemerkenswert. Und das zeigt mir das auch, dass die immer mehr zusammenwachsen und zusammenhalten und das Geschwistersein ganz anders und intensiver gerade erleben. Mhm. Das finde ich super, wobei man aber auch sagen muss, dass die natürlich schon, das merkt man, wenn man auf der Straße dann doch einmal steht oder irgendwo hingeht, in den Wald fährt, was man da auch immer machen kann in dieser Zeit, dass die nur sich haben und sobald die dann einen alten Freund sehen und du sagst denen, nein, du darfst da jetzt nicht hingehen, bitte ein bisschen Abstand halten, sind die dann schon sehr traurig, weil die dann nur sich haben. Ich glaube, dass Kinder am meisten unter dieser Isolation, also meine Kinder zumindest, weil die noch in einem Alter sind von 7 Monate bis gerade 5 Jahre, die leiden da am meisten drunter, weil schlagartig Oma nicht mehr da ist, Opa, Oma nicht mehr da ist, dann der Fußball oder die Freizeitaktivitäten auf einmal entzogen werden. Die haben auf einmal einen Entzug und können das vielleicht noch nicht so verständnisvoll verankern, wie es jetzt dein Sohn mit 15 Jahren irgendwie machen kann. Der ist da dann natürlich schon weiter und kann das vielleicht alles ein bisschen besser greifen. Weil meistens sagt dann mein Ältester, ach ja, wir dürfen da nicht hin wegen des Viruses oder wegen dem Virus. Das macht einen schon traurig, wenn der Kleine das dann sagt. Aber im Großen und Ganzen, ich bin auch gesund, wir sind auch alle fit hier. Wir wachsen mehr zusammen, wir suchen uns unsere kleinen Aufgaben. Klar gibt es auch viel Stress so untereinander, wenn die sich dann wieder über sind, dann wird es auch mal ein bisschen lauter im Geschwisterkreis, aber danach erden die sich wieder und meistens mit einer Runde auf dem Trampolin. Also glücklicherweise haben wir einen Garten.
Oh, das ist auch mega, das ist ein mega Jackpot, ne? Das ist wirklich eine Sache, die ich aus dieser Zeit mitnehme. Ich bin immer so voll ich bin nicht in der Großstadt aufgewachsen. Ich bin in einer kleinen Stadt, also Minden hat irgendwie knapp unter 100.000 Einwohner. Und je nachdem, wo du da gerade bist, bist du ja auch nicht direkt in der Innenstadt, sondern bist ja auch in irgendeinem Vorort oder sowas. Und das heißt, ich bin jetzt überhaupt nicht in der Großstadt oder großstädtisch aufgewachsen. Aber ich habe schon immer spätestens seit dem frühen Teenageralter war ich halt immer so Großstadtmensch. Also ich wollte immer, wann fahren wir nach Köln, wann fahren wir nach Frankfurt oder Hamburg und so weiter. Ne? Und dann habe ich mich auch immer am wohlsten gefühlt in großen Städten. Hab dann irgendwie, New York ist zum Beispiel einer meiner Lieblingsorte auf der Welt. So und Hongkong oder ich liebe halt große Städte. Und jetzt wohnen wir in Berlin und wir wohnen auch mittendrin. Und das ist auch irgendwie total schön. Aber so seit einem Jahr, ich komme wahrscheinlich in die Jahre so, Seit einem Jahr ist es für mich irgendwie ganz klar, dass ich eigentlich jetzt in der Phase in meinem Leben komme, in der ich gerne irgendwo wohnen würde. Es kann ja noch in der Stadt sein, aber irgendwo wohnen würde, wo ich irgendwie einen Garten habe, vielleicht einen Balkon. Guck mal, wir haben keinen Balkon, keine Terrasse, keinen Garten und wir haben auch keine wirkliche Grünfläche in der Nähe. Also du musst entweder eine Viertelstunde oder 10 Minuten mit der Bahn fahren oder was weiß ich was, um hier irgendwo in den Park zu kommen, also in den richtigen. Und da sind dann auch irgendwie 12.500 Leute gleichzeitig.
Der große Garten also.
Genau, das heißt, das ist eine Sache, die mir jetzt in dieser Zeit bewusst wird, ist, wie sich so meine Bedürfnisse danach, wie ich gerne mein Leben leben würde, wirklich verändert haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend jetzt gerade, dass man, glaube ich, ein bisschen merkt, was von dem, wie ich mir mein Leben so organisiert und aufgestellt habe, wenn es mal zu einer extremen Situation kommt, was davon irgendwie hält, was davon erweist sich irgendwie als wichtig und essentiell und wo merke ich aber auch, entweder es funktioniert gar nicht oder wo merke ich auch, okay, da habe ich irgendwie was mir in Essenz wirklich fehlt. Und das merke ich gerade ganz deutlich.
Stellst du denn fest, wenn du jetzt so ein bisschen in die Reflexion eintauchst der letzten 4-5 Wochen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Zeit, die man jetzt hat, so eng mit der Familie, unter all diesen schrecklichen Voraussetzungen natürlich, das sei immer gesagt, aber dass ich die Zeit viel intensiver und mit viel mehr Qualität belege, als ich es vorher gemacht habe. Das wird mir immer mehr bewusst. Also ich nehme mehr Zeit mit den Kindern. Ich versuche es ausführlicher zu erklären. Man versucht auch den Tag etwas mehr zu strecken, weil die Möglichkeiten ja jetzt auch nicht mehr gegeben sind, zu sagen, ja komm, dann fahren wir mal eben auf den Spielplatz oder wir fahren mal eben da oder hierhin oder wir fahren einkaufen zusammen, das geht ja alles nicht. Also es wird ja mittlerweile ein Highlight sein, Kinder bald mal wieder mit in den Supermarkt zu nehmen, dann werden die ja eine komplette Reizüberflutung bekommen. Aber ich merke einfach, dass diese Zeit qualitativ für mich immer mehr von Bedeutung wird und auch wie soll ich sagen, ich freue mich auf jede Minute, weil ich auch aus dieser Position komme, dass ich immer viel, viel reise und viel unterwegs bin und jetzt endlich einmal richtig geerdet bin, so ein Stück weit in diesen letzten 4 Wochen oder geerdet worden bin. Aber wie weit, eine Frage an dich, wie weit, du bist ja auch Systemcoach beziehungsweise du hast ja einen eigenen Podcast, da wird ja viel über Meditation gesprochen. In dieser stressigen Zeit, du hast es vorhin gesagt, man hat keinen Garten, wenn man raus will ins Grüne, um sich ablenken zu lassen, schwierig, ne? Weil da so viele Leute dann eben unterwegs sind. Was würdest du denn jetzt anderen Familien beziehungsweise jetzt speziell auch Vätern mal mit auf den Weg geben, sich ein Stück weit zu Hause den Stress rauszunehmen, mal eine Übung vielleicht für sich zu machen, so meditationstechnisch an die Sache heranzugehen? Gibt es da so grundlegende Sachen, die man ganz schnell in den Alltag mit einfließen lassen kann aus deinen Erfahrungen heraus?
Also ich habe eben mit meiner Frau schon gescherzt. Ich wusste ja, dass die Frage irgendwie kommt und ich habe schon gesagt, ey, ich werde einfach erstmal 2 ganz grundlegende Meditationen empfehlen, die Beaujolais-Meditation und die Sandsack-Meditation, ja, also was immer, also ich möchte niemanden dazu anheizen, jetzt irgendwie Alkohol zu trinken oder sonst irgendwas. Aber hey, unter diesen Umständen, ne, ich meine, natürlich kann man irgendwie meditieren und so weiter, aber manchmal ist es ja auch echt gut und in Ordnung, wenn man mal sagt, ey, ich bin gestresst, ich bin hier irgendwie, die Situation ist schwierig, ich setz mir jetzt mal eine Stunde irgendwo alleine hin oder was und guck einfach mal irgendwie einen Film oder eine Serie, wenn ich die Möglichkeit habe, ne, wenn ich die Zeit habe, so, und wenn ich den Rücken frei habe, ne, mit Familie und mit den ganzen Sachen und so weiter, ich gehe mal irgendwo hin und wenn es auch nur eine Viertelstunde ist und mach einfach mal mein Ding, ey, ich höre einfach mal Mucke und deswegen sage ich, die Beaujolais-Meditation, manchmal hilft es ja wirklich, also so blöd, wie es klingt, aber es ist ja auch echt okay, mal zu sagen, Alter, ich schmeiße mir mal eine Pizza in den Ofen und während die irgendwie knusprig wird, trinke ich einfach mal ein Glas Wein oder mach mir einen Tee oder einen Kaffee und lass einfach mal irgendwie die Welt an mir vorbeiziehen, so. Oder was wirklich auch einfach hilft, und was genauso, irgendwie, was man genauso machen kann, es erfordert ein bisschen mehr Motivation, ist halt einfach körperlich aktiv zu werden, so, weißt du? Ich sehe viel mehr Leute joggen. Klar, die Fitnessstudios haben zugemacht, die Leute müssen irgendwie umschalten, ne? Aber wirklich, deswegen sage ich Sandsack-Meditation, also vielleicht auch irgendeine Sache von 10 bis 15 Minuten Sport, bei der man sich mal richtig auspowert. Also bei mir ist es manchmal so, ich muss einfach irgendwie auf irgendwas draufhauen, weißt du? Um einfach ein bisschen irgendwie abzulassen und ein bisschen irgendwie mal einfach die angestaute Energie irgendwie rauszulassen. So, jetzt wo ich die beiden Sachen gesagt habe und es auch total wichtig ist, in so einer, also immer, ne, aber auch in so einer Situation, sich nicht irgendwie zu, wie soll ich das sagen, vergeistigen, so nach dem Motto, dass man irgendwie denkt so, ah, jetzt habe ich Stress und jetzt muss ich mich irgendwie zurückziehen und muss aufs Kissen und in die Stille und alles andere ist jetzt irgendwie weltlich und es hilft jetzt nur Meditation. Nee, hilft auch einfach mal irgendwie die Wand anzuschreien sozusagen. Fuck, ist auch okay. Und das ist übrigens eine absolut valide Form von Meditation, sich einfach mal, jetzt ist jetzt kein
Luft Witz zu machen.
Sozusagen. Ja, einfach mal ohne Witz, wenn man die Möglichkeit hat, 5 Minuten hinstellen in den Raum und meinetwegen ein Kissen nehmen, Kissen vor den Mund und dann einfach mal ohne Scheiß 5 Minuten Timer stellen. Ne? Also das ist jetzt hier eine offizielle sanktionierte Meditationsübung. Ja, ist jetzt hier kein Joke oder so, sondern es ist sehr ernst. Ja. Hinstellen, Timer stellen auf 5 Minuten, Kissen vor den Mund und 5 Minuten einfach so laut es geht und so intensiv man kann mit der Stimme und dem Körper fuck schreien. Und einfach mal gucken, was passiert. Und ich garantiere positive Effekte.
Aber das inwiefern positiv dann? Also, dass ich dann am Ende.
Also, wahrscheinlich das ist das Erste, was passiert, ist, dass man erstmal, wenn man es wirklich durchzieht, ja, sich so über sich selbst kaputt lacht, dass eigentlich schon, wenn, und das allein reicht schon, ja? Und wenn man es dann irgendwie wirklich durchzieht, 5 Minuten, dann lacht man sich wahrscheinlich 4,5 Minuten davon über sich selbst kaputt und hat dann 30 Sekunden, in denen man sich dabei reinsteigert und in denen man das wirklich mal fühlt und mit seiner Wut oder sowas mal in Kontakt kommt oder seiner Frustration oder vielleicht auch seiner Freude. Man kann ja auch irgendwie sagen, fuck, yeah! Ja? Und irgendwie mal mit seinen Gefühlen und seinen Emotionen und so weiter in Kontakt kommen, weil hier ist der Punkt. So. Der Punkt ist, dass wir in unserem Alltag ständig mit unseren Gefühlen, unseren Emotionen, unseren Gedanken und so weiter arbeiten. Aber wir arbeiten damit auf eine Art und Weise, in der wir damit so arbeiten, dass wir ja funktionieren müssen. Ne? Wir sind wütend, wir müssen aber unsere Wut irgendwie im Griff haben. Das heißt, wir haben bestimmte Strategien, wir sind frustriert, wir müssen aber funktionieren. Das heißt, wir jonglieren im Alltag immer so mit uns rum. Wir regulieren uns ständig selbst. Wir erzählen uns irgendwelche Geschichten, wie es zu sein hätte, wie wir sein müssen. Dann sagen wir uns vielleicht auch, oh, da war ich jetzt aber falsch und da war ich jetzt zu wenig oder hier war ich zu viel und so weiter und so fort. Wir führen einen ständigen inneren Dialog miteinander. Und wenn wir mal
das fängt ja schon 100%. Damit an, dass man am Essenstisch bei den Kindern sagt, das sagt man nicht zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wenn ein Kind mal flucht, weil es irgendwie was nicht hinbekommen hat und sagt Scheiße zum Beispiel, dann ist man ja direkt in diesem Modus drin. Du, aber Scheiße sagt man nicht, sag Mist oder so. Das meinst du doch speziell auch. Da fängt das ja schon an, oder?
Na klar, vor allem fängt es damit da ja auch an, dass wir diese Sachen ja auch an unsere Kinder irgendwie weitergeben. Ne?
Ja,
dass unsere Kinder auch irgendwann mal lernen, okay, wenn ich mich so und so verhalte, dann tätschelt Papa mir auf den Kopf. Und wenn ich mich so und so verhalte, dann guckt Papa mich streng an und sagt, nee, nee, mein Freund, so geht das nicht. So, ne? Mhm. Das ist ja auch nichts Schlimmes oder nichts Schlechtes, weil ich meine, wir leben in der Gesellschaft, wir müssen irgendwie mit anderen Menschen klarkommen, wir müssen in der Gesellschaft klarkommen, wir brauchen bestimmte Regeln und Normen, die es uns ermöglichen, zusammenzuleben. Das heißt, es ist ja nichts per se Schlechtes, ne? Aber es heißt halt einfach, in manchen Situationen führt es halt irgendwie zu aufgestauten Ängsten, aufgestauten Emotionen und Gefühlen und so weiter. Und wenn wir irgendwie zwischendurch als Übung mal sagen, pass mal auf, für 5 Minuten oder 10 Minuten erlaube ich mir mal, wirklich zu fühlen, wie es mir geht. Und wirklich irgendwie mal zu fühlen, bin ich frustriert, habe ich Schiss in der jetzigen Situation, bin ich überfordert. Und sich das wirklich irgendwie, dieses Gefühl zu erlauben und sich das wirklich auch einzugestehen. Die meisten Leute haben Angst davor, weil die denken, was passiert, wenn ich das wirklich mal fühle, dann werde ich ja davon überrannt. Du wirst aber wahrscheinlich nur davon überrannt, also unter so normalen Umständen, ne, wirst du wahrscheinlich nur davon überrannt, wenn du das Gefühl hast, ich muss ja funktionieren und ich muss ja, ne, ich darf nicht, weil was passiert, wenn ich zu viel und so weiter. Wenn du dir aber mal einen Raum schaffst von 5 Minuten oder 10 Minuten, in dem das okay ist, wo du sagst, in diesen 10 Minuten muss ich nicht funktionieren. Und da muss ich nicht der gute Junge oder das gute Mädchen sein oder ich oder darf nicht weinen, weil oder darf meiner Partnerin, meinem Partner nicht zeigen, das und so weiter. Nee, in diesen 10 Minuten, die nehme ich mir und jetzt, ich muss mich da ja nicht gleich reinstürzen und so weiter, aber ich nehme jetzt einfach mal die Zeit, mal wirklich zu gucken, wie geht's mir eigentlich wirklich so? Was ist denn da eigentlich gerade in mir, was sich zeigt? Und da gibt es so einen schönen Satz von einem Typen, der heißt Marshall Rosenberg. Das ist der, ist ein Psychologe, der Begründer und Erfinder von der gewaltfreien Kommunikation ist. Gewaltfreie Kommunikation ist so eine bestimmte Form der psychologischen Methodik, um irgendwie mit sich selbst und anderen klarer und besser zu kommunizieren. So, und der hat gesagt, ich zitiere das mal frei, der hat gesagt, ich glaube nicht, dass es im Leben darum geht, immer glücklich zu sein, sondern ich glaube, es geht darum, jedes Lachen zu lachen und jedes Weinen zu weinen. Weil jede Emotion ist ein Geschenk, die uns zeigt, dass wir lebendig sind. Und das finde ich extrem, extrem schön, dass es eben nicht darum geht zu sagen, okay, ich bin gestresst, wie meditiere ich jetzt mal irgendwie den Stress weg? Da kann ich übrigens euch auch gerne gleich noch einen kurzen Tipp geben. Es gibt natürlich so Atemtechniken, Meditationen, wie man sowas machen kann. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein Aspekt ist, okay, wie helfe ich mir vielleicht in dieser Sekunde? So, der zweite Aspekt ist aber der, wie ist es denn, wenn man mal die Sichtweise umdreht und mal sagt, ey, okay, man darf auch jedes Weinen weinen und jedes Lachen lachen und vielleicht liegt da drin auch ein Geschenk des Lebens. Und vielleicht ist es total okay, gestresst zu sein, weil das Leben ist oft stressig. Und vielleicht ist es total okay, scheiße drauf zu sein, weil es passiert halt viel Scheiße. Und was ist, wenn ich das mal fühle und mir das mal erlaube und sage, ey, das ist okay. Vielleicht verändert sich dann mein Verhältnis zu dem Stress und mein Verhältnis zu dem Druck und vielleicht wird es mir dadurch paradoxerweise sogar leichter.
Aber das sind ja so ein bisschen zwei Ansätze, die du beschreibst. Der eine Ansatz, wenn ich das richtig zusammenfasse, Meditation schiebt die Gefühle erstmal nur weg.
Auf gar keinen Fall. Jede Meditation, die Gefühle wegschiebt, ist that's not meditation. Meditation ist im Gegenteil, schiebt nichts weg. Nie.
Okay, weil ich hätte jetzt gedacht, Meditation ist so, du sagst ja, Gefühle zulassen, das ist das eine. Und Meditation ist, mal kurz in sich zu gehen, kurz mal reinzufühlen, aber eigentlich nicht so intensiv, dass es dann irgendwann wiederkommt, oder?
Es kommt drauf an, wie du, also du kannst natürlich irgendwelche Techniken benutzen, um dich wegzubeamen. Ja, du kannst natürlich irgendwie versuchen, dich von deinen Gefühlen und deinen Emotionen irgendwie wegzumachen. Genau. Das ist aber nicht Meditation, sondern das ist irgendein Psychospielchen, wo du versuchst, es gibt sogar einen wissenschaftlichen Begriff dafür, der heißt Spiritual Bypassing. Und der steht dafür, dass man spirituelle Methoden benutzt, um irgendwie an seinen Gefühlen und an seinen Emotionen und an der Realität irgendwie sich vorbeizuschlängeln. So, Das führt tatsächlich dazu, dass die Gefühle und die Emotionen in dir schlimmer werden, weil du Sachen verdrängst, die irgendwo in dein
Unbewusstes.
Ja, du schiebst die in dein Unterbewusstes und irgendwann kommen die wieder, nur noch stärker und dann noch mal einmal durchs Unterbewusste gespürt und dann wahrscheinlich an irgendeiner Stelle, wo sie überhaupt gar nicht hingehören. Das heißt, jede Form von Meditation, die Gefühle verdrängt oder negiert und so weiter, ist nicht wirklich gesund und nicht wirklich hilfreich. Das heißt, wenn wir ich weiß, dass es ganz viele, es gibt so dieses Heilsversprechen, so dieses, pass mal auf, setz dich hin, meditiere einfach und dann Om Shanti Shanti. So, hier ist der Punkt, hier ist der Punkt. Wenn du dich hinsetzt, um zu meditieren, wenn ich das kurz erklären darf, nehmen wir mal die einfachste Form von Meditation, ja, die allereinfachste, wo überhaupt gar nichts Shishi-mäßiges dran ist. Du setzt dich irgendwo hin, machst die Augen zu, spürst in deinen Körper rein und lenkst deine Aufmerksamkeit einfach nur aufs Atmen. Du atmest ein, du spürst vielleicht, wenn du durch die Nase atmest, einen sanften Luftzug an der Nase, wenn du einatmest und einen sanften Luftzug, wenn du ausatmest. Oder du spürst, wie dein Bauch und dein Brustraum sich weiten und wieder zusammenziehen, wenn du ein- und ausatmest. Das heißt, du gehst auf das körperliche Gefühl des Atmens. Und du sitzt einfach nur da und atmest ein und atmest aus. Und immer wenn du merkst, dass du Gedanken hast, dann stellst du das einfach fest und du merkst, ich denke, und lenkst aber deine Aufmerksamkeit zurück zum Einatmen und zum Ausatmen. Und immer wenn du merkst, ich habe irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Emotionen kochen gerade in mir hoch, dann stellst du das einfach fest und lenkst deine Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Und das ist alles, was du machst. Und dann stellst du den Timer auf 5 Minuten oder 10 Minuten, fertig. Und dann stehst du auf und ist die Sache vorbei. Okay, hier sind die wichtigen Eckpfeiler dieser Sache. Erstens, die Übung beinhaltet nicht, Gedanken, Gefühle und Emotionen irgendwie zu vermeiden, wegzudrücken, sondern die Übung beinhaltet, diese wahrzunehmen und aber weder sich mega da rein zu investieren und sich irgendwelche Stories darüber zu erzählen, noch die irgendwie zu verdrängen. Das heißt also, es kann sein, dass du 5 Minuten sitzt und du hast 5 Minuten lang komplett wahnsinnige Gedanken und die machst du nicht weg, die lässt du da sein. Du bringst einfach nur deine Aufmerksamkeit immer zum Ein- und Ausatmen. Das heißt, es ist ein bisschen wie so ein Balanceakt. Und das kann auch sein, dass du die ganze Zeit unglaublich traurig bist. Aber in dieser Traurigkeit bringst du deine Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen. Das heißt, die Gefühle werden weder weggemacht noch verstärkt. Sie werden einfach so dagelassen, wie sie sind. Das heißt, du veränderst nichts. Und die Übung hat 2 Aspekte. A, es ist einer der ganz wenigen Momente in deinem aktiven Leben, in denen du Gedanken, Gefühle und so weiter, in denen du lernst, nichts mit denen zu machen, sondern die einfach zu erfahren. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dadurch, dass du diesen Atem als Anker hast, lernst du immer wieder zum Hier und Jetzt zurückzukommen, immer wieder quasi zum Auge des Sturms. Das heißt, du wirst vielleicht nicht von den Gefühlen und den Emotionen irgendwie komplett in die Peripherie gerissen und umhergewirbelt, sondern du lernst immer wieder zurückzukommen zum Hier und Jetzt, zum Einatmen, zum Ausatmen. So, und wenn du das praktizierst, dann stellt sich nach einer Zeit sicherlich eine gewisse Ruhe ein und eine gewisse Ausgeglichenheit stellt sich ein. Aber die kommt nicht dadurch, dass du vor den Problemen wegrennst, sondern sie kommt dadurch, dass du lernst, mitten in deinen Gedanken, Gefühlen und Problemen zu sein. Und das ist ein Riesenunterschied.
Ja,
definitiv. Und das ist die Art, wie wir eigentlich Meditation, also wie wir eigentlich anfangen, Meditation zu praktizieren. Am Anfang wird das gar nicht so einfach sein. Aber eigentlich geht's darum. Und das finde ich eigentlich total schön, weil Meditation immer uns dabei hilft, mehr Mensch zu sein und mehr irgendwie zu fühlen und mehr zu erleben, was auch bedeutet, dass wir mehr am Leben teilnehmen, mehr mit anderen Menschen sein können, mehr irgendwie Liebe und mehr Kommunikation und mehr Partnerschaft und mehr Eltern sein und vielleicht auch mehr die Emotionen unserer Kinder irgendwie auch aushalten können und so weiter. Das heißt, irgendwie Meditation wird man eigentlich irgendwie mehr Mensch oder natürlicher Mensch und nicht irgendwie abgedrifteter, abgehobener und weltfremder. Und das finde ich eigentlich voll schön.
also wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, ey, das ist total interessant, ich merke, ich bin echt gestresst, gerade in dieser Corona-Zeit und mein Kind kriegt es eigentlich ab, ich merke, ich bin eigentlich nur noch am Schimpfen und das bin nicht mehr ich gerade, weil mir alles über den Kopf zusammenwächst oder fällt. Hast du da irgendwie ein Mittelchen zu sagen, mach's so, also gestalte einen Tag so, baue es mit ein und du wirst sehen, es dauert ein bisschen, dass man sich drauf einlässt, aber wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast, dann hast du Effekte. Also daher geht die erste Frage, wann kann man es im Tagesalltag mit einfließen lassen,
ja, es gibt
der sowieso schon stressig ist?
Genau, es gibt diesen schönen Spruch, das beste Workout ist das, was du machst. Ja, also die beste Sportart ist die du tatsächlich betreibst. So, okay. Und der beste Zeitpunkt für Meditation ist der Zeitpunkt, an dem du es tatsächlich machst. Punkt.
Okay.
Es gibt keinen Unterschied. Manche Leute meditieren morgens direkt, wenn sie aufwachen, weil sie sagen, okay, dann habe ich mich 10 Minuten hingesetzt und dann starte ich in den Tag und dann muss ich den ganzen Tag nicht mehr drüber nachdenken. Für manche Leute funktioniert das. Für mich ist das zum Beispiel nicht so effizient. Ja? Bei mir ist es so, ich meditiere eher an verschiedenen Zeiten am Tag. Manche Leute meditieren abends. Das heißt, was wichtig ist Folgendes. Guck, wie es für dich in deinen Schedule irgendwie reinpasst. Na? So, und wenn es für dich morgens, mittags, abends ist, ist total egal. Dann, wenn es für dich passt. Der zweite Punkt ist der, fang mit 3 Minuten an oder mit 5. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste ist, lieber jeden Tag 3 Minuten als einmal super überambitioniert eine halbe Stunde und dann vielleicht noch ein zweites Mal und dann aber die anderen 5, 6, 7 Tage danach gar nicht mehr, weil man die halbe Stunde nicht mehr findet. Das heißt, bitte unbedingt erst klein anfangen. 3 Minuten, 5 Minuten reicht vollkommen aus. Wenn du einen Monat lang jeden Tag 5 Minuten meditierst, wirst du unglaubliche Effekte erzielen können. So. Und also lieber in kleinen Einheiten. Und wenn du merkst, boah, 3 Minuten ist mir zu kurz, na, dann machst du dir halt einen Kaffee, gehst zur Toilette und gehst dich duschen und dann machst du halt nochmal 3 Minuten. Okay. Aber erstmal wirklich in kleinen Zeitsparten. Und hier ist noch was. Wenn du merkst, du bist mega gestresst und so weiter, ne? Oder du stehst sehr unter Druck, dann nimm dir die ersten 2 Minuten einfach, um dich zu entspannen. Das heißt, setz dich einfach hin, atme einfach tief ein und aus. Einfach dadurch, dass wir tief ein- und ausatmen, passiert biologisch schon eine Menge. Unser Parasympathikus wird aktiviert. Das ist der Teil von unserem Nervensystem, der für Entspannung zuständig ist. Das heißt, tiefes Ein- und Ausatmen sorgt rein biologisch zur Entspannung des Nervensystems. Dein Puls geht runter, deine Produktion von Cortisol und anderen Stresshormonen wird automatisch runterreguliert. Das heißt, einfach dadurch, dass du 2 Minuten tief ein- und ausatmest, langsam atmest, ein bisschen deinen Körper spürst, allein dadurch kommt schon eine immense Entspannung rein biologisch in dein System. Und dann, wenn du merkst, okay, ey, ich bin ein bisschen runtergekommen jetzt mal, dann bring deine Aufmerksamkeit zum Ein- und Ausatmen und mach für 1 Minute oder 2 diese Meditationsübung, wenn Gedanken, wenn Gefühle kommen, einfach immer wieder zurück zum Atem zu kommen. Aber fang auf jeden Fall immer damit an, dich erstmal einfach zu entspannen, weil Entspannung ist der Schlüssel. Entspannung ist der Schlüssel.
Das ist jetzt ja so ein bisschen individuell für jeden, für Mutter, Vater, für wen auch das gerade passend ist. Aber der Blick jetzt mal auf die ganze Familie, hast du da auch eine Idee, wie man denn das in der ganzen Familie mit einkehren lassen kann? Also Meditationsübungen beziehungsweise Achtsamkeitsübungen innerhalb des Familienlebens, dass man alle natürlich auch auf diese Entspannungsreise mitnimmt. Weil ich stelle mir das gerade so vor, wenn einer total entspannt bei uns jetzt hier rumläuft, aber die anderen 4 sind total gestresst, dann ist der andere ja ganz schnell wieder rausgerissen aus dieser Entspanntheit, beziehungsweise wäre es natürlich schön, wenn alle dieses gleiche Mindset haben.
Also die erste Sache ist, klar ist das total schön, aber ganz wichtig ist, du kannst niemanden, das ist so ein bisschen missionieren und so, ne? Du kannst niemanden du kannst ja auch deine Familie nicht dazu zwingen, irgendwie mit dir 3-mal die Woche zum Joggen zu gehen, wenn du da Bock drauf hast. Wenn deine Familie irgendwie Joggen scheiße findet oder überhaupt keine Motivation hat, dann klappt's halt nicht. Musst du halt alleine joggen und dann machst du es halt für dich. Genauso ist es natürlich auch mit Meditation. Was man machen kann, ist, man kann irgendwie, wenn man möchte und wenn die Kids zum Beispiel da Bock drauf haben oder sowas, dass man so eine kleine Runde macht, wo man halt irgendwie, also wir haben das früher manchmal so gemacht, als unser Sohn noch jünger war, dass man halt einfach sagt, der fand das dann ganz interessant, weil ne, die Mama und ich haben dann da gesessen und irgendwie vielleicht meditiert und er so, ah, was macht ihr da und kann ich auch mal ausprobieren? So, wenn die Kids jünger sind, finden die das ja irgendwie vielleicht interessant. Und da, was wir gemacht haben, ist so eine ganz schöne Übung. Wir haben einfach gesagt, pass auf, mach einfach deine Augen zu und sitz einfach still und guck mal, ob du deine Füße auf dem Boden spüren kannst. Kannst du deine Füße spüren? Mhm, ja, okay. Kannst dann so und jetzt spür mal deine Hände. Kannst du deine Hände spüren? Mhm, ja, die sind ganz schwitzig. Ah, schön, okay, super. Und dann einfach so ein bisschen das Gefühl in den Körper bringen und dann sozusagen, okay, und jetzt stell dir einfach vor, du hast ja die Augen zu, stell dir einfach vor, dass über dir ein wunderschöner Himmel ist. Und der Himmel ist ganz strahlend blau, so wie ein ganz schöner Himmel, wenn du im Sommer draußen bist. Stell dir einfach vor, da ist ein ganz schöner, strahlender blauer Himmel und da gibt es ein paar kleine Wolken und vielleicht siehst du da irgendwie so Baumwipfel oder so. Und stell dir einfach dieses innere Bild vor und vielleicht spürst du das, dass es so warm ist und du dich ganz wohl fühlst. Und dann siehst du einfach so ein paar kleine Wölkchen vorbeiziehen, aber so. Und dann, okay, und dann sagst du, okay. Und für die nächsten paar Momente sind wir alle ganz still und stellen uns einfach nur diesen wunderschönen Himmel vor. Und dann bist du für 30 Sekunden oder 20 Sekunden still. Und dann sagst du so, okay, möchtest du noch weiter dir den vorstellen oder wollen wir jetzt Abendessen? Ja, und dann sagt dein Kind irgendwie so, boah, das ist total schön, ich will noch ein bisschen bei dem Himmel bleiben. Oder, boah, ich habe da Vögel gesehen und die Vögel haben dies und das. Und dann gehst du in den, sagst, ah, okay, was haben die Vögel gemacht? Und dann ist die Meditation vorbei, aber du bist irgendwie, zack. Und das ist alles. Und das sorgt für geistige Ruhe, das sorgt für eine Verbindung zum Körper und es bringt sofort ein Gefühl von Wärme und Ruhe und Offenheit und so weiter in so ein Erleben, also auch von Erwachsenen. Also das, ich meine, setz dich mal hin und stell dir einfach irgendwie einen schönen Himmel vor. Du wirst merken, innerhalb von einer halben Minute bist du voll entspannt und fängst an zu lächeln. Ja. Und für Kinder ist zum Beispiel das, sich einfach so einen schönen Himmel vorzustellen, ist echt eine ganz tolle Sache und es macht den Kindern meistens auch Spaß und die macht das auch so glücklich. Aber natürlich, wenn die Kids jetzt total nervös sind und aufgeregt und eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, Simpsons gucken wollen oder irgendwie was und du willst sie jetzt dazu zwingen, dann klappt es natürlich nicht. Das muss man irgendwie gut einstreuen, sage ich mal.
Ich finde es witzig, weil du hast gerade so eine Kindheitsgeschichte von mir wieder erweckt, weil wir haben uns früher oft auf irgendwelche Wiesen gelegt und einfach in den Himmel gestarrt und anhand der Wolken geguckt, ob es irgendwelche Tierchen gibt.
Ja, oder, genau.
Ne, das, ja, total gut. Ja, da kam man zur Ruhe. Da.
Weißt du, was dahinter, was ein bisschen dahinter steckt, ist folgender Gedanke. Das ist dann ein bisschen für die Erwachsenen vielleicht. Und zwar, wenn du dir diesen Himmel vorstellst und die Wolken, die da entlang ziehen, da kannst du dir vielleicht auch vorstellen, dass du und dein Geist und deine Gedanken genauso sind wie dieser Himmel. Dein Geist und deine Wahrnehmung und deine, ich sag jetzt mal, um ein großes Wort zu nennen, deine wahre Natur ist dieser Himmel. Ja. Der ist immer da und der ist unverändert. Und dann ziehen Wolken auf. Das sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen. Und die bilden irgendwelche Tiere und irgendwelche Figuren und du interpretierst da Sachen rein. Und dann gehen die aber wieder weg. Und dann kommt ein starker Wind und dann kommt ein Gewitter und dann kommt aber wieder die Sonne raus. Und all das passiert auf der Bühne des unveränderlichen Himmels. Das heißt, du kannst dir sagen, ich bin der Himmel und meine Gefühle, meine Emotionen, meine Gedanken sind das Schauspiel, was sich auf diesem Himmel abspielt. Und das ist vielleicht für Kinder noch ein bisschen abstrakt, aber für Erwachsene ist das vielleicht irgendwie ein Bild, mit dem man so ein bisschen arbeiten kann.
Ja, definitiv. Also gerade das einfach anfangen. Ne? Ich glaube, du sprichst es ja immer wieder an. Man muss langsam sich an diese Sache rannähern. Kleine Fortschritte macht man dadurch, indem man mal ein paar Sekunden länger für sich innehält. Weil je länger wir darüber sprechen, hinterfrage ich mich gerade, wann habe ich eigentlich das letzte Mal in mich selber hereingehört und mal gefragt, wie geht es mir eigentlich gerade? Weil man ja in dieser Maschinerie, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, sich ja permanent bewegt, man muss funktionieren, man darf irgendwie wenig Gefühle und man hat ja gar keine Zeit, richtig Gefühle und andere Dinge zuzulassen. Wann kamst du denn an diesen Punkt, wo du dich dafür entschieden hast, zu sagen, ich ich muss mehr Meditation machen. Es ist jetzt an einem Punkt bei mir, wo ich einfach mal über mich selber reflektieren muss, weil so geht es vielleicht nicht weiter. Weil du hast ja auch das Buch geschrieben, stell dir vor, du wachst auf einmal auf. So, ne? Das heißt, man lebt ja irgendwie auch in so einem Tunnel und rennt einfach los. Voll. Wie war das denn bei dir, dass du es bemerkt hast? Ist ja auch vielleicht ein wichtiger Hinweis für die Hörer, die gerade jetzt auch an dem Punkt sind und sagen, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es mir selber geht, wenn ich ehrlich bin.
Voll. Also ich, was da meine Erfahrung war, ist total strange eigentlich, weil ich habe mir immer voll viele Gedanken gemacht, ne? Ich habe immer viel irgendwie reflektiert und über mich nachgedacht und über andere Leute nachgedacht und über, warum wir Menschen sind, wie wir sind und so weiter. Ich meine, ich habe ja auch ganz viele Songs gemacht, auch schon vor irgendwie 15 Jahren, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt haben. So, ne? Das heißt, man könnte ja eigentlich meinen, dass ich mich schon seit Ewigkeiten damit beschäftige. Aber der Knackpunkt war, dass ich das immer auf so eine intellektuelle Art und Weise gemacht habe. Also ich habe halt immer drüber nachgedacht. Ich habe halt immer, weißt du, wie ich meine? Ich habe immer so in meinen Gedanken reflektiert und versucht, mich der ganzen Sache so irgendwie auf problemlöserische Art, okay, ich bin so und jetzt muss ich, wie kann ich mein Verhalten so und warum sind die so und wie kann ich vielleicht hier irgendwie durch andere Formen von Kommunikation irgendwie Strategie und so weiter, weißt du? Es war alles so sehr in meinem Kopf. Ja. Und das bringt dich auch irgendwo hin, ne? Aber das führt in Essenz vielleicht eben nicht dazu, dass du wirklich guckst, wie fühle ich mich? Und wirklich
sehr oberflächlich, also.
Genau, oder was heißt oberflächlich? Es ist halt eine bestimmte Ebene, so, ne? Ja, genau. Ist aber total verkopft. Und dann war es bei mir so, ich hatte ja einen Moment in meinem Leben, das war jetzt auch nicht, dass ich morgens aufgewacht bin und zack, aber es hat sich so ein bisschen angebahnt über ein, zwei Jahre und dann gab es bei mir so einen Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich muss erstmal aufhören, Mucke zu machen, ich muss erstmal aus all meinen Verträgen raus, ich habe mich aus der Beziehung getrennt, bin aus der Wohnung ausgezogen, ich habe wirklich so einen krassen Reset-Knopf in meinem Leben gedrückt und weil ich gemerkt habe, meine ganze Grübelei, die führt mich irgendwo nicht dahin, wo ich sein will und all die ganzen Sachen hier in meinem Leben, irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde hier irgendwie todunglücklich. Ich muss irgendwas machen. Ja. Und dann habe ich diesen Reset-Knopf gedrückt. Und als ich so diesen Reset-Knopf gedrückt habe und dann auch irgendwie mal gesagt habe, okay, ich brauche mal Hilfe. Ich rede mal mit einem Psychologen oder einem systemischen Coach oder wie auch immer und guck, lass mir mal helfen. Da bin ich quasi durch Zufall auf Meditation gekommen, weil dieser Coach, mit dem ich gearbeitet habe, zu mir gesagt hat, ja, meditierst du eigentlich nicht? Ja, weiß ich nicht. Ja, nö, mache ich mal, wenn ich 80 bin, so, ne, weil dann gehe ich irgendwo ins Zen-Kloster und ich habe mir so, ne, ich hatte so romantisch positive Vorurteile. Und dann meinte er so, ja, hä, wieso? Und ich so, naja, weil da wird man ja ganz passiv und da läuft man ja nur noch so durch die Gegend und so ja, und ich will ja noch was, und genau, ich will ja noch was reißen, weißt du, ich will ja noch irgendwie hier meine Sachen machen. Und dann meinte er so, ja, du weißt, dass es völliger Quatsch ist, ne, MMA-Kämpfer meditieren vor dem Wettkampf, irgendwie Steve Jobs meditiert und sind das Leute, die nichts mehr reißen? Sind das Leute, die irgendwie passiv sind? Und ich so, ja, nee, so.
Sind eher die Fokussierten, oder?
Genau, also genau.
Wenn du das so sagst, finde ich, ist es wirklich so. Meditation klingt so Entschleunigung, aber Entschleunigung in der jetzigen Gesellschaft passt jetzt nicht in meinen Arbeitsalltag rein, aber diese Entschleunigung bringt mir ja das Tempo, ein schnelleres Tempo wieder, oder? Habe ich das jetzt, ja, so würde ich es vielleicht formulieren.
Ja, erstens das und zweitens ist es so, solange wir über Meditation so nachdenken, so kapitalistisch, was kriege ich dafür? So, was muss ich hier investieren, wie viel muss ich investieren für wie viel Return? Und und auch zu sagen, ja gut, ich habe das Gefühl, ich funktioniere gerade nicht optimal im System. Was kann ich also machen, um mich zu optimieren, um mich selbst zu optimieren, um meine Funktionsweise wie so eine Maschine irgendwie noch höher zu machen? Oder hilft mir vielleicht Meditation dabei, nachher ein besserer Angestellter oder ein besserer Teamleader zu sein? Ja, kann man machen. Und wird man aber relativ irgendwie schnell an seine Grenzen kommen und ist auch irgendwie einfach ein Ansatz, der komplett am Thema vorbei ist. Ne? Weil in Meditation geht's. Also ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Beipackzettel. So mehr Entspannung und Entschleunigung und diese Sachen. Das gibt dir Meditation. Aber das ist auf Seite 3 bei Risiken und Nebenwirkungen auf dem Beipackzettel. Weißt du? Das ist nicht das, wofür du das Medikament einnimmst. Du nimmst das Medikament dafür ein, dich selbst und dadurch auch andere Menschen und dadurch vielleicht auch irgendwie die Natur von uns Menschen und die Natur von, warum wir sind, wie wir sind, um das zu kennenzulernen und zu erfahren. Das ist eigentlich das, warum man meditiert. Und dann kann es sein, dass man unterwegs ein bisschen entspannter wird und ein bisschen mehr über sich selbst lacht und ein bisschen den Stock aus dem Arsch rauszieht und so weiter. Das kann alles sein auf dem Weg. Aber das ist tatsächlich nicht der primäre Fokus. Und bei mir war dieser Shift, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, Bei mir war der Shift, dass ich festgestellt habe, okay, es gibt einen Unterschied zwischen über all diese Sachen labern und intellektuell schwadronieren und sie tatsächlich mal zu machen und sie tatsächlich mal zu fühlen und sie tatsächlich mal wahrzunehmen. Das war der Punkt, an dem ich gemerkt habe, so, okay, krass, es ist was anderes. Es ist was anderes, über irgendwas nachzudenken und es zu irgendwie erleben. Und seitdem praktiziere ich halt Meditation, aber auch diese anderen Methoden vom Wahrnehmen, vom Fühlen, vom Reinspüren und so weiter, praktiziere ich halt seitdem. Und es ist tatsächlich was anderes, als irgendwie drüber nachzudenken. Oder es ist auch was anderes, als mal eine Zigarette auf dem Balkon zu rauchen. Es ist wirklich was anderes. Es macht was anderes mit dem Geist. Und und das war für mich der Punkt, das mal zu erfahren. Also nicht nur drüber nachzudenken und zu quatschen, sondern es wirklich einfach zu erfahren. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
Wie sehr hat dir das denn auch geholfen, den Lebensalltag gerade im erzieherischen Bereich für deinen Sohn auch gelassener zu sehen?
Also wenn du meinen Sohn fragst, wird er wahrscheinlich sagen, dass das alles riesige Kacke ist, dass da so und so weiter. Weil ich bin natürlich ich werde immer noch wütend. Ja. Ich werde auch immer noch frustriert. Und ich meine, ey, weißt du, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Mit einem 15-jährigen Teenager, und ich meine, ich bin heilfroh, mein Sohn ist voll das super schlaue, pfiffige Kerlchen, der argumentiert mich in Grund und Boden. Also, aber das ist natürlich auch jetzt nicht irgendwie, es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze, auch da wieder und sage, oh, Shanti, Shanti, und jetzt, komme, was wolle, und jetzt, ich reg mich über nichts mehr auf und so weiter. Nee, das ist nicht der Fall.
Ich glaube, du kompensierst es ja anders, oder? Also wenn du jetzt Stressmomente hast, kompensierst du die ja komplett anders, als ich es vielleicht aktuell tun würde.
Ich glaube, meine Kurven sind, also hier ist eine Sache, die ich glaube, dass ich die ich bin da vorsichtig so, ne? Aber ich glaube, ich kann mit einer relativen Sicherheit sagen, dass so meine Ups and Downs, die ich im Leben immer habe, so meine Extremsituationen, dass sich so ein bisschen meine Kurve so ein kleines bisschen einpendelt. Das heißt, ich bin immer noch, vor allem in der, also was Stress und Belastung und so weiter angeht. Also ich glaube, dass so, ich werde immer noch sauer und ich werde auch manchmal super krass sauer. Und ich bin auch manchmal noch mega enttäuscht oder verwirrt oder hoffnungslos und auch noch mega krass. Aber die Spitzen sind nicht mehr so hoch und nicht mehr so intensiv. Und diese andere Seite, dieses Regulierende, das greift bei mir schneller. Und wenn es nicht greift, dann kann ich irgendwie, ich habe zum Beispiel manchmal, ich rede jetzt einfach mal ganz offen, ja, ich habe zum Beispiel schon ganz lange in meinem Leben immer mal wieder so Phasen, in die ich einfach reinkomme, die man vielleicht irgendwie so als so leicht depressive Phasen beschreiben könnte. Ne? Und ich habe mich damit ganz lange einfach total identifiziert. Ich habe ganz lange einfach gesagt, ich bin jetzt so und das bin ich und es gibt nichts anderes in meinem Leben und ich bin in dieser Phase und wie soll ich damit umgehen und so weiter und so fort. Und heute ist es so, dadurch, dass ich mich selbst und meine Gedanken und meine Emotionen irgendwie anders kennengelernt habe, ich merke jetzt, oh, ich kann spüren, diese Phase kommt. Das heißt, ich nehme es viel besser wahr. Ich werde da nicht so reingezogen, ich nehme es einfach wahr. Und dann kann ich sagen, okay, ich weiß, diese Phase kommt jetzt. Ich kenne die, ich habe mir die Gefühle da drin angeschaut. Ich weiß, es dauert irgendwie jetzt irgendwie ein paar Tage oder ein paar Stunden oder ein paar Wochen oder keine Ahnung was. Und ich identifiziere mich damit nicht mehr so. Ich gehe anders damit um und das macht es mir persönlich viel leichter. Das heißt nicht, dass das Gefühl nicht mehr so stark ist, aber mein Umgang mit den Gefühlen hat sich verändert. Und das hat für mich irgendwie mein Leben leichter gemacht und klarer gemacht. Es hat mir irgendwie mehr Humor gebracht, es hat mir mehr Entspannung gebracht. Und selbst wenn es nachher nur 5 oder 10% sind, ne? Ich sag,
ja, immerhin.
Genau, ich sag ganz oft auch irgendwie, ey, 5% heute, 5% morgen, 5% übermorgen, 5% nächste Woche, da kommt auch ganz schön was zusammen. Weißt du?
Ja.
Und, ja, ja, das ist so wirklich das was ich, also das ist das, was ich so in meinem Alltag wirklich damit erlebe und davon mitgenommen habe, ist irgendwie ein höheres Maß an Ausgeglichenheit oder einfach irgendwie einen ganz anderen Umgang mit meinen Emotionen.
Finde ich total wichtig, wenn ich das so ein bisschen auf mich runterbreche. Bei 3 Kindern gibt man sich selber ja auch ein Stück weit auf. Ne? So ein Stück weit, dass man eben nicht mehr die Möglichkeiten, ich habe früher auch viel Musik gemacht, das geht jetzt auch nicht mehr, weil immer ihr ein Kind irgendwie schläft, dann kann man nicht laut sein. Klar gibt es da heute auch schon Equipment, das muss nicht mehr laut sein. Aber dennoch greife ich dann doch lieber zur Gitarre, wie ich es früher oft gemacht habe. Man gibt sehr viel auf und damit muss man ja auch in einem Einklang stehen und eine Art Meditation beziehungsweise die Übungen, die du auch vorhin beschrieben hast, die helfen natürlich auch, das so zu bündeln, zu sagen, das ist nur jetzt, aber irgendwann lockert sich ja auch diese Phase wieder und dann tauche ich wieder in altes Fahrwasser ein, was ich kannte, um das zu verstehen, um das zu begreifen. Das ist ja auch ein Stück weit, was du beschreibst, zu bemerken, was jetzt ist, zu bemerken, was bald ist und zu bemerken, dass man da mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer Vernunft und mit einer gewissen Selbstreflexion mehr Energie rausholen kann, statt die ganze Zeit depressiv zurückzuschauen.
Punkt.
Ja, Punkt. Kös. Von meiner Seite aus muss ich sagen, hast du mir gerade viel mit auf den Weg gegeben, was ich jetzt auch erstmal verarbeiten möchte und muss und auch in den Alltag irgendwie bei 3 Kindern versuchen muss zu integrieren. 3-4 Minuten klingt zwar wenig, aber bei 3 Kindern ist das schon sehr lang, die Zeit mal kurz wegzugehen, weil ich merke auch immer, dass ich kurz sage, darf ich mal eben duschen, kann ich mal eben auf die Toilette, kurz eben.
Hey, guter Vorschlag an der Stelle, meditiere unter der Dusche oder auf dem Klo.
Ja, dann nehme ich beides.
Es ist absolut legitim, wirklich. Ich bin ja im tibetischen Buddhismus und da gibt es so tibetische Lamas, weißt du, in Roben und so weiter, ne, die dann irgendwie, wo sich alle verbeugen und da wird Räucherstäbchen gewedelt und die sagen zu dir, ah, mein Lieblingsort zu meditieren ist, wenn ich auf der Toilette bin. Weil da stört mich keiner. Also wenn ihr auf Toilette geht, könnt ihr mal meditieren, könnt ihr auch durchaus irgendwelche buddhistischen Bücher lesen, ist nichts Heiliges, geh auf Toilette und meditiere, Hauptsache du machst es. Insofern, enjoy yourself.
Also da bekommt das Wort stilles Örtchen ja dann doch wieder eine ganz neue Bedeutung.
Siehste, das wird schon seinen Grund haben, mein Lieber.
So, Kös, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank. Wie sieht so die nächsten Wochen bei dir aus in der Corona-Zeit? Erwartet uns da irgendwas von dir oder sagst du auch, du gehst jetzt erstmal in dich, genießt das, kochst jetzt fleißig, bringst bald ein Kochbuch oder so raus?
Das möchte ich der Menschheit nicht antun. Ich mache Musik, ich bin kreativ. Mache ich so ein Online-Coaching-Programm knapp irgendwie 100 Leuten gemeinsam, was mich mega krass inspiriert. Das heißt, ich bin mir sicher, da wird es demnächst noch irgendwie Teil 2 und Teil 3 geben.
Cool.
Ich denke natürlich auch irgendwie jetzt gerade, wie kann ich, wenn ich jetzt keine Konzerte spielen kann, wenn ich jetzt nicht irgendwie Workshops machen kann mit Leuten, so, wie kann ich irgendwie trotzdem mit den Leuten in Kontakt bleiben und so. Und dann schwenkt man natürlich irgendwie auf online und wir haben irgendwie Ideen. Und ich bin einfach kreativ oder versuche zumindest irgendwie ein bisschen kreativ zu sein, Mucke zu machen, weiter zu schreiben am nächsten Buch und mache den Podcast einmal die Woche und so. Also wahrscheinlich werden meine nächsten Wochen irgendwie ziemlich ruhig und von zu Hause und ich werde es genießen, zwischendurch einfach mal irgendwie die Nase aus dem Fenster zu stecken und die frische Frühlingsluft einzuatmen.
Ja, sehr schön. Und für euch da draußen, wenn ihr mehr Entspannung, mehr Klarheit, mehr Präsenz und natürlich gepaart mit Leichtigkeit haben wollt, könnt ihr natürlich auch mal in den Podcast von Kös reinhören. Der heißt Meditation, Coaching und Life. Der Podcast mit Michael Kös Kurt. Das hauen wir aber auch noch in die Shownotes für die Leute, die jetzt gerade am Auto fahren sind. Fahrt bitte
vielen,
weiter.
Vielen Dank.
Nicht einfach anhalten und jetzt sagen, wie war nochmal die Domain, die muss ich mir aufschreiben. Kommt auch nochmal in die Shownotes rein, könnt ihr euch da auch nochmal anhören. Von meiner Seite aus, Kurs, vielen Dank für die Offenheit vor allem und auch für den sympathischen Austausch. Wir haben uns leider
nicht
sehen können.
Hey, crazy times.
Ja, crazy times, aber auch irgendwie eine Zeit, wo jeder mal ein bisschen über sich selber reflektieren und nachdenken sollte. Also insofern kann man diese Zeit auch für sich gut nutzen. Von meiner Seite aus, vielen Dank. Du hast das letzte Wort. Möchtest noch jemanden grüßen? Sonst darfst du heute diesen Podcast abmoderieren.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Einladung. Und hoffentlich bis bald.
Sehr schön. Macht's gut. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Papa la Pap, Papa la Pap. Ja, vom Vater werden übers Vater sein. Ein Podcast ohne Blabla, ohne Laberei. Nicht immer läuft es hundertprozentig rund. Humorvoll erzählt mit Hintergrund. Wie gesehen, Vater gehen. Kids versuchen zu verstehen, ohne durchzudrehen. Wer was lernen will, der ist bei mir falsch. Hier geht es nur um Daddy bleibt cool. Daddy bleibt cool. Papa la Pap, Papa la Pap.